In der Luther-Übersetzung beginnt dieser Text mit werdet nicht zu viele Lehrer, denn sie werden ein umso schärferes Urteil empfangen. Hier ist das gerade in dieser Bibelübersetzung noch etwas schöner ausgedrückt worden. Und wenn wir so etwas lesen, dann könnten jetzt ja viele gleich damit beginnen und sagen, gut, dass ich kein Lehrer geworden bin. Gut, dass ich in der Gemeinde in keiner Verantwortung stehe, keine Bibelstunde halte, keine Predigt halte, keine Jugendstunde halte, wobei wir dann schnell merken, das ist damit ja nicht gemeint. Also in der Bibel geht es nicht darum, eine bestimmte Berufsgattung auszuschließen, zu sagen, Lehrer seien generell unmoralisch, sei es in der Schule oder sei es in der Gemeinde. Genauso wenig soll davor gewarnt werden, in der Gemeinde irgendeinen Dienst zu übernehmen, um anderen etwas weiter zu sagen, wie in der Predigt, der Bibelstunde, Gebetsstunde, Hauskreis oder Ähnlichem. Sondern Jakobus beginnt ja seinen Abschnitt damit, weil derjenige, der lehrt, der redet natürlich auch. Also Jakobus greift etwas auf, was so im normalen Gemeindealltag vorhanden ist. Da ist jemand und spricht nicht nur zu einer Person, sondern spricht gleich zu vielen Menschen. Und das kann ja direkte Auswirkungen haben. Und insofern ist derjenige, der redet, ja auch mit dafür verantwortlich, was daraus entsteht. Also das ist ja der Gedanke, der dahinter steht. Da sagt jemand etwas und das sind nicht nur die Worte desjenigen, der redet, sondern das bewirkt etwas bei denjenigen, die zuhören. Also es könnte sein, dass dadurch dann Menschen verletzt sind. Es könnten sein, dass Menschen dadurch sich falsch verhalten, also weil sie das übernehmen, was der Lehrer oder Prediger sagt und vielleicht im Sinne Gottes ist es ja gar nicht richtig, dass Dinge einseitig dargestellt werden und hier wird erst einmal demjenigen, der etwas anderen weitergibt, vor Augen geführt, dass er damit eine hohe Verantwortung hat. Und dann geht Jakobus in seiner Abhandlung, in seinem kurzen Abschnitt dazu über, indem er uns Bilder vor Augen malt, indem etwas relativ Kleines eine große Auswirkung haben kann. Und das sind dann drei Bilder, die er aufgreift. Einmal sagt er, da hast du ein Pferd. Und nun ja, ein Pferd ist ein relativ großes Tier. Und dieses ganze große Tier kannst du in die Richtung lenken, die du haben willst mit dem Zaumzeug. Das ist das Zaumzeug im Maul des Pferdes und wenn das dann gut trainiert ist, dann ja, lenkst du das in die Richtung, in die du es haben willst. Und das ist ein Bild, was Jakobus benutzen will, dass kleine Dinge große Auswirkungen haben können. Zaumzeug kann die Bewegung des Pferdes in die richtige Richtung lenken. Und da hat er noch ein anderes Bild eines Schiffes und wahrscheinlich zur Zeit von Jakobus, da hat er dann eher so ein Segelschiff vor Augen. Das ist ein großes Segelschiff, deshalb sagt er auch, das Schiff wird getrieben von dem Wind in die Richtung, wo der Wind halt hinweht. Aber wohin es genau fährt, bestimmt nicht nur der Wind, sondern bestimmt der Steuermann und zwar mit einem relativ kleinen Steuerruder. Das heißt, er dreht daran und hinten am Schiff gibt es ein kleines Steuerruder und je nachdem, in welche Richtung das geht, in diese Richtung normalerweise fährt das Schiff dann auch. Und hier wieder dasselbe Bild, was Jakobus aufgreift, etwas sehr Kleines hat eine sehr große Auswirkung für den Gesamtzusammenhang. Also bei dem Pferd das Zaumzeug, bei dem Schiff das Steuerruder. Und dann nimmt er noch ein drittes Beispiel, ebenfalls hier in einer zerstörerischen Art und Weise, nämlich das Feuer. Und dieses Feuer ist halt nicht, wo es hingehört, irgendwo im Herd, sondern dieses Feuer ist dann irgendwo draußen und es brennt eine ganze Stadt ab oder es brennt ein ganzer Wald ab. Und in Wirklichkeit war es vielleicht nur eine weggeworfene Zigarette oder vielleicht nur ein Grill, der nicht ausgemacht worden ist. Und schon brennt der ganze Wald oder es brennt die ganze Stadt. Und das war ursprünglich nicht einmal so beabsichtigt. Aber eine kleine Ursache und eine große Wirkung, das führt Jakobus da vor Augen. Und so ähnlich überträgt er das dann für die Zunge. Wenn wir dann lesen von der Zunge, dann die meisten von uns werden wahrscheinlich automatisch das schon richtig verstehen. In manchen anderen Sprachen ist nämlich auch das Wort für Zunge dasselbe wie für Sprache oder Reden. Und genau das ist hier nämlich in dem Zusammenhang gemeint. Im Deutschen haben wir zwei verschiedene Begriffe und könnten da in die Irre geführt werden. Denn selbstverständlich geht es Jakobus nicht in erster Linie um das Organ, was wir im Mund haben, sondern es geht darum, was wir damit tun. Also das heißt, es geht darum, wie wir sprechen, was wir anderen Menschen mitteilen. Und da sagt er, wenn man das unter Kontrolle hat, ja, dann fällt es gar nicht mehr schwer, auch den ganzen übrigen Körper unter Kontrolle zu haben. Und wenn wir das einmal durchgehen, dann werden wir ja merken, wir können durch unsere Sprache relativ viel kaputt machen. Wir können natürlich dadurch auch relativ viel Positives erreichen. Sprache spielt ja eine ganz wichtige Rolle für unsere Kommunikation, für unser Miteinander, ist eine der entscheidenden Dinge, die uns unterscheidet von der Tierwelt oder Pflanzenwelt. Wir können Sachen formulieren, das sehr detailliert. Tiere haben je nachdem auch Signallaute, die sie ausstoßen können, das aber sehr, sehr begrenzt. Wir können komplexe Gedanken, Gefühle mitteilen durch Worte. Und das ist etwas ganz Besonderes, wo Gott uns zu befähigt hat, was er auch tut, indem er uns durch Worte zu uns spricht. Das können wir anderen Menschen gegenüber auch tun. Und da wird dann darauf aufmerksam gemacht, dass je nachdem, wie wir damit umgehen, dass das sehr viel negative Auswirkungen haben kann. Und wenn wir in unsere Umgebung schauen oder wenn wir in die Weltgeschichte hineinschauen, dann merken wir auch schnell, ja, genau so ist das. Viele Kriege wurden ausgelöst durch die falschen Worte an der falschen Stelle. Irgendein Politiker beleidigt den anderen und der ist jetzt sauer darauf und der sagt, ja, da können wir ja nur mit Gewalt antworten. Hunderte von Kriege geschehen so. Oder da ist dann einer und der kommt auf den anderen zu und sagt, du hast die falsche politische Meinung oder die falsche religiöse Meinung, also musst du jetzt getötet werden, du musst sterben. Das passiert auch ganz viel durch Worte, so im ganz großen Bereich. Aber auch im wirtschaftlichen Bereich entsteht das so, dass dann durch falsche Versprechungen oder eben durch Lügen oder indem auch Menschen da aufgeputscht werden, ganze Firmen pleite gehen, Hunderte oder Tausende von Menschen ihren Arbeitsplatz verlieren. Jetzt möglicherweise bist du weder Politiker, der einen Krieg auslöst, hoffentlich, noch bist du Firmenchef, der jetzt da irgendwas Falsches sagen kann, sondern möglicherweise bist du einfach ein ganz normaler Mensch. Aber auch da wirst du merken, in so einem ganz normalen Umfeld können wir durch Worte relativ viel kaputt machen. Da gab es vor, ich glaube, 2 Jahren eine Umfrage auf die darauf hin, wie ist das mit Mobbing in der Schule? Und da haben 50% der Befragten haben geantwortet, sie haben Mobbing in der Schule erlebt. Und Mobbing in der Schule ist ganz häufig hat mit Worten zu tun. Worten, die direkt ausgesprochen werden einem anderen, wo man den fertig macht, wo man sich über den anderen lustig macht. Oder Worte, die dann in sozialen Netzwerken auftauchen und dann noch eine viel größere Menge von Menschen erreichen und man gar nichts mehr dazu sagen kann und Menschen hinterher total deprimiert sind. Was regelmäßig dazu führt, dass nicht nur Schüler psychisch geschädigt sind, in Depressionen fallen, Schulangst haben, nicht mehr zur Schule gehen wollen, sondern manchmal sogar Selbstmord begehen. Da merken wir, so Worte, die verletzen, die erniedrigen, die entmutigen, können einen Menschen ganz, ganz stark beeinflussen. Und genauso merken wir das hier auch. Viele von uns sind wahrscheinlich Eltern, ich habe selbst Kinder und wissen dann auch, ja, wie schwierig das ist, zum richtigen Zeitpunkt das Richtige zu sagen oder nicht zu sagen, weil sehr schnell als Vater oder Mutter, da kann man dann auch mal, weil man sich gerade ärgert in dem Moment oder zu wenig Geduld hat oder zu wenig genau zugehört hat, irgendeine Reaktion sagen, die dann das Kind stark verletzt, wo die Beziehung zu den Eltern gestört werden kann. Und sind die Kinder noch klein, dann bleiben sie zu Hause, sind dann zwar verletzt, nehmen das vielleicht auch mit in ihre weitere Zukunft und manch erinnert sich vielleicht selbst noch daran und sagt dann, ja, weil damals, als ich noch klein war, da hat mein Vater, da hat meine Mutter mir dieses oder jenes gesagt und manches bleibt dann bis zum Lebensende in Erinnerung, weil gerade so als Kind ist man ja besonders empfindlich dafür und besonders, wenn man etwas als ungerecht empfindet, ist man da empfindlich dafür. Manchmal habe ich das auch schon erlebt, da sind dann schon ältere Menschen und sind in Streit gegenüber ihren eigenen Kindern und man ist da nicht mehr versöhnt. Und wenn man sieht, wie hat das irgendwo angefangen, ja, dann war da ein Missverständnis, ein Wort, was das nächste gegeben hat und irgendwann ist der Kontakt abgebrochen und man hat da nichts mehr miteinander zu tun. Und dann merken wir, das hat dann Auswirkungen. Das macht Beziehungen kaputt, das schädigt Menschen in ihrer Persönlichkeit. Oder der eine oder andere wird das vielleicht auch wissen, in Auseinandersetzungen in der Ehe. Denn der eine sagt nicht, warum machst du das? Und dann, ja, aber du hast doch da und überhaupt schon vor, immer wenn ich das sage, dann ist so. Und ehe man sich versieht, dann wird das immer größer und größer und größer. Und kann eine ganze Beziehung, kann die Liebe, die einmal da war, kann das alles zerstören. Und gerade in vielen Fällen sind es ja dann Worte, die uns betreffen. Gar nicht unbedingt nur, was man tut, das muss dann auch interpretiert werden. Aber wie wir da mit Worten umgehen, die wir einem anderen Menschen sagen. Und dann kann es ja schnell auch so sein, dass der andere noch etwas anderes hört, als ich eigentlich meine. Und jetzt könnte man auch schnell sagen, ja, dann ist ja der andere schuld. Wahrscheinlich zum Teil ja, aber was hilft es uns dann mit Schuld aufzurechnen und sagen, jetzt bist du schuld, weil du es falsch verstanden hast? Ich glaube, an manchen Stellen, da müssen wir eben eher daran denken, ja, okay, das hat derjenige jetzt falsch aufgenommen und dann bin ich doch schuld daran. Also eine Sache, die mir immer, wenn ich also etwas denke, in Erinnerung ist, die habe ich dann gemacht mit einem Bibelschüler. Lange ist es her, kam ein Bibelschüler an die Schule und so bei der Begrüßung, der junge Mann war etwas, hat sich nicht so geäußert, lag da still und stand da in der Ecke. Ich habe versucht, mit ihm zu reden, er war nicht so sehr zum Reden aufgelegt, weiß ich auch nicht warum. Und da bei uns waren die Schüler, die haben immer so an einer Wand, waren alle so Fotos, die sie da gehabt haben, aufgehängt haben. Und jetzt habe ich gedacht, um das Gespräch etwas zu lockern, er hatte ein Foto eingeschickt, auf dem hat er ganz streng mit zugezogenen Augenbrauen in die Kamera hineingeschaut. Und jetzt habe ich dann gesagt, das sieht ja fast aus so wie ein Verbrecherfoto. Der hat in dem Moment gar nichts mehr gesagt, das Gespräch ist auch nicht in Gang gekommen, obwohl ich eigentlich gedacht habe, das sollte jetzt nur ein Scherz sein. Da habe ich gedacht, ja, okay, irgendwie hat auch nicht so funktioniert. Aber das Schockierende war bei mir dann, 3 Jahre später hat der immer noch junge Mann dann absolviert und bei der Verabschiedung habe ich ihm alles Gute für die Zukunft gewünscht und dann hat er zu mir gesagt, Michael, ich habe dir vergeben. Ich hatte mich gar nicht mehr daran erinnert, was vor 3 Jahren war bei dem Begrüßungsgespräch und hat er mir erzählt, ja, das habe ihn damals so verletzt, dass ich das gesagt habe und jetzt hat er das nach 3 Jahren immer noch in Erinnerung gehabt. Und jetzt hätte ich natürlich sagen können, Horst, bist du so kleinlich, das ist doch nur ein Scherz. Und da merkte ich, ja, aber irgendwie, das trifft es hier auch nicht. Ja, ich habe das nicht böse gemeint, das kann ich ehrlich sagen, aber irgendwie hat es ihn doch verletzt. Ja, und dann habe ich ihm um Entschuldigung gebeten. Ich sage, ja, das tut mir leid, war nicht meine Absicht. Nicht? Und dann, ja, okay, also in Ordnung. Und wenn ich ihn jetzt einmal wieder treffe, kein Wort mehr darüber. Aber wo ich dann wieder einmal gemerkt habe, wie ja viele Worte, selbst kleine Bemerkungen, können bei dem anderen vollkommen anders ankommen, weil er das vielleicht anders wertet, in einen anderen Zusammenhang einordnet von dem, wo man sagt, jetzt hast du das gesagt und wahrscheinlich meinst du doch das damit. Ihr kennt ja vielleicht in der Ehe, wenn man sich ja schon lange kennt, dann kommt irgendeine Bemerkung und so, hast du die Kühltruhe zugemacht oder so und dann kommt gleich eine Antwort, ja, was bildest du dir ein? Natürlich, ich denke doch daran. Und jetzt, weil der eine denkt vielleicht, du willst ihm einen Vorwurf machen und möglicherweise will das derjenige auch, aber vielleicht ist es auch bloß einfach eine Nachfrage. Dann kann es schnell so sein, wenn man das in einen Zusammenhang einordnet, dass man das noch ganz anders wertet. Und ich glaube, hier ist eine wichtige Sache, die wir daraus lernen können, ist, bei Worten kommt es nicht nur darauf an, was wir sagen, das ist natürlich eine Ebene, bei Worten kommt es auch darauf an, was das beim anderen auslöst. Und da geht es eben gar nicht mehr darum, ob das nun berechtigt ist oder nicht berechtigt, ob wir sagen, der ist eine Mimose oder sonst irgendwas, hilft am Ende ja nicht. Ich habe etwas gesagt, das hat den anderen verletzt und da was ausgelöst. Und dann müssen wir irgendwie darauf achten und sehen, ja, dadurch habe ich etwas gemacht und jetzt muss ich dafür gerade stehen. Jetzt muss ich sehen, dass ich das wieder in Ordnung bringe, also wenn ich da Sachen ausgedrückt habe. Manche Leute gibt es nämlich auch, kennt ihr vielleicht, die sind halt etwas aufbrausend, emotional, jähzornig oder sonst schnell auch bei der Sprache. Und dann kommt ganz schnell dann danach, dann wenn du die Leute darauf ansprichst, dann sagen sie, ja, ich bin halt so. Als ob das eine Entschuldigung wäre, denn ich bin halt so, ja und? Ja, wenn du halt da was Falsches machst, ja, dann musst du ja daran arbeiten. Und besonders diejenigen unter uns, die viel reden. Es gibt ja immer Leute, die viel reden, die wenig reden, manchmal auch schon in der Ehe. Nicht? Da wisst ihr so, der eine redet viel, der andere redet weniger und so. Jetzt müssen sich ja eigentlich die angesprochen fühlen, die viel reden. Nicht? Also dann da, ja, okay, wenn du viel redest, kann da auch viel schiefgehen dabei. Und ja, in einer gewissen Weise stimmt das. Jesus sagt ja auch, wir werden vor dem Thron Gottes für jedes Wort, was wir sagen, einmal Rechenschaft ablegen müssen.
können wir uns ja gar nicht vorstellen, wie lange das dann dauert. Nicht? Wenn wir uns all die Reden anhören, so die wir alle in unserem Leben gesagt haben, dann weiß ich auch nicht, wie das geht, ob das nur alles ganz schnell komprimiert vorgestellt wird. Aber zumindest zeigt es uns, dass das, was wir ausdrücken, was wir sagen, nicht einfach in den luftleeren Raum geredet ist und dann war es das, sondern dass bei Gott das irgendwie Bedeutung hat. Dass auch Worte Taten sind, also dass wir durch die Worte etwas ja bewirken beim anderen. Und deshalb umso mehr Gedanken machen müssen, wie drücken wir das aus? Also wie kommt es beim anderen an? Oder manchmal auch, warum sage ich das jetzt? Also geht das darum, einen bestimmten Eindruck beim anderen erwecken zu wollen? Das ist ja auch so ein typischer Redefehler. Es gibt ja typische Redefehler. Einer kann davon sein, zu schnell herauszuplappern, ohne genau zu überlegen oder zuzuhören, was der andere überhaupt sagt. In dem Zusammenhang sage ich meinen Schülern und euch ganz genauso, falls ihr mal in die Gelegenheit kommt, irgendwelche seelsorgerlichen Gespräche zu führen, die mit Konflikten zu tun haben, hört euch immer alle betreffenden Beteiligten an. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, da erzählt ja irgendwie einer von seinen Eheproblemen, also mir ist das ab und zu schon passiert in Seelsorgegesprächen, und am Ende des Seelsorgegesprächs, dann denkst du, also meistens kommen die Frauen, nicht? Weil Männer haben keine Probleme, meinen zumindest keine zu haben, deshalb kommen dann meistens die Frauen, und dann danach hast du so immer den Eindruck, boah, was ist der Mann schlimm, nicht? Also was hat der alles Schlimmes gemacht? Hier musst du mal aufpassen, Vorsicht, Vorsicht. Meine Erfahrung ist, das ist immer nur ein Teil der Realität. Jetzt sprich auch mal mit dem Mann und frag mal genau nach. Und plötzlich wirst du merken, das Bild verändert sich noch. Ja, weil manches, was ausgedrückt ist, ist nur teilweise ausgedrückt oder sind Sachen weggelassen oder so. Also deshalb, ehe du dir ein Urteil bildest und redest, vielleicht redest du jetzt zu einem Nachbarn und sagst, oh, wie schlimm ist das bei denen in der Ehe? Und du weißt gar nicht ganz genau, was da überhaupt stattfindet. Das ist das, was die Bibel aufgreift, wenn sie von übler Nachrede spricht. Also das heißt, wir hören etwas und ohne, dass wir den Gesamtzusammenhang kennen, geben wir etwas weiter. Und das ist dann auch so ein Redefehler. Redefehler kann natürlich auch sein, das ist das Bekannteste, was wir in der Bibel haben, sind dann Lügen. Also das heißt, wir sagen etwas weiter und in Wirklichkeit stimmt es gar nicht. Und heutzutage ist das Lügen ja noch viel einfacher und manchmal auch unbewusst. Also da hatte ich gerade vor zwei Monaten gelesen, neue Untersuchung zeigt, immer mehr Menschen nutzen künstliche Intelligenz, was ja auch super ist. Aber Ergebnis ist, 80% derer, die sie nutzen, überprüfen das Ergebnis der künstlichen Intelligenz nicht. Ja, und wer jetzt etwas mehr mit künstlicher Intelligenz gearbeitet hat, der weiß, die sagt auch nicht immer nur die Wahrheit. Allerdings weiß die es nicht mal, weil künstliche Intelligenz hat ja keine Moral, also von daher, die lügt ja nicht absichtlich. Nur wenn du es übernimmst, ohne es geprüft zu haben, ja, dann lügst du eigentlich auch. Also Lügen ist ja nicht nur, ich nehme mir vor, was Falsches zu sagen, sondern die meisten Lügen, die wir sagen, sind ja eher so nebenher. Da gibt irgendeiner macht eine Frage, ich überlege mir das gar nicht ganz genau und denke ich vielleicht, ich weiche jetzt irgendeinem Problem aus. Also ein Problem bei mir zu Hause könnte dann sagen, ich komme jetzt zu spät nach Hause. Meine Frau fragt, ja, was ist denn jetzt los gewesen? Und dann ist es viel einfacher zu sagen, ja, da hat mich noch ein Kollege aufgehalten, als zu sagen, ja, ich habe meine Zeit vertrödelt. Das ist ja blöd, nicht? Also das eine ist dann, da gibt es keine Probleme, so, da ist ja der Kollege schuld. Das andere ist, ja, warum hast du jetzt da, wir haben doch was vor noch und so. Und da kann schnell mal so eine Lüge kommen. Und jetzt können wir sagen, hat ja keine Riesenauswirkung. Viele Leute, die keine Christen sind, regeln das Lügen auch herunter und sagen, sind doch gar nicht schlimm, tun doch manchmal sogar gut, weil der andere sie gerne hört, gerade so Schmeichellügen und so. Nein, 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 Gott will schon, dass wir Wahrheit sagen. Er sagt das ja sogar, dein Ja sei ein Ja, dein Nein sei ein Nein, alles andere ist vom Übel, also es bleibt genau da. Und gerade in den Sprüchen haben wir dann so ganz viele Warnungen vor Schmeichelei, die ja eine besondere Form der Lüge ist. Ich sage irgendetwas sogar Positives, was dem anderen wie Öl runtergeht. Aber in Wirklichkeit geht es ja nur darum, den anderen dadurch zu manipulieren, ein gutes Gefühl zu machen. Oder jeder, der von euch mal Verkäufer gelernt hat, also jetzt so im größeren Rahmen Versicherung, was weiß ich, dann lernt ihr, genauso müsst ihr das machen. Also das heißt, wenn du eine Versicherung verkaufen willst, dann kommst du erstmal ins Haus rein, werdet ihr auch bei Versicherungsvertretern erleben. Und der wird erst einmal zwei, drei positive Sachen sagen, um sich einzuschmeicheln. Dann wird er sagen, oh, haben Sie hier einen schönen Wohnzimmerschrank? Oder ah, diese schönen Fotos? Oder ah, diese schöne Wohnung? Weil wenn der das tut, dann weiß er, ist die Chance, dass du die Versicherung kaufst, viel größer, weil du ihn sympathisch findest. Aber in Wirklichkeit findet ihr die Wohnung vielleicht schlecht. Aber er sagt das, weil es manipulierend ist. Das heißt, er will etwas damit erreichen. Und dass Menschen das tun, sollten wir wissen. Also nicht zu schnell uns was einzubilden darauf. Aber auf der anderen Seite sollten wir selbst nicht tun. Weil Schmeichelei, gerade in den Sprüchen Salomos, es ist Lüge. Und wenig sind wir geneigt, das zu erkennen, weil wir wollen doch alle gerne, dass die Leute positiv über uns denken. Also wenn ich jetzt zu einem komme und der jetzt vorne gesungen hat, nicht, und dann sage ich hinterher, je nachdem, wen er da steht, boah, du hast so toll gesungen und ja, du müsstest im Fernsehen bei Deutschland sucht den Superstar auftreten. Ja gut, wenn ich zu sehr übertreibe, dann würden manche schon denken, ich mache mich jetzt lustig. Nicht? Aber wenn ich es nicht zu sehr übertreibe, die meisten Leute haben Schmeichelei gern. Aber eben auch da sagt die Bibel, Lob in Ordnung, aber Schmeichelei ist eigentlich Lüge. Also lügen sollten wir dabei auch nicht. Aber auch in den Meinungen, die wir äußern. Ich erinnere mich, vor Jahren hatte ich einen Vortrag gehalten und da ging es darum, inwiefern soll der Christ sich oder darf sich im gesellschaftlichen, politischen Bereich engagieren. Und unter anderem habe ich gesagt, ja, das kann ein Christ und manchen beruft Gott auch da rein. Und da hatte mich dann jemand gefragt, ja, und wie ist denn mit Gewerkschaft, darf man das denn? Das ist doch alles ein bisschen heikel. Und ich denke, eigentlich darf man auch, sofern man dann seine moralischen Maßstäbe nicht aufgibt. Und ein Jahr später traf ich die Person wieder und hatte gesagt, oh Michael, du hast mir gesagt, ich darf in die Gewerkschaft. Jetzt bin ich in der Gewerkschaft und bin in unserem Betrieb da in dem Vorstand für die Mitarbeiter und so. Und da habe ich plötzlich gemerkt, oh, mein Ratschlag hat Auswirkungen. Und genau damit wollten wir auch denken. Also das heißt, wenn du Ratschläge gibst, egal ob es jetzt ums Auto kaufen, um die Ernährung, um den Glauben natürlich sowieso, über andere Dinge denken, denk daran, das, was du sagst, kann bei dem anderen seine Lebensführung mit beeinflussen, kann wichtige Entscheidungen beeinflussen, weil hoffentlich Leute ja zuhören und das nicht einfach wieder vergessen, sondern das auch ihr Verhalten und Denken und Handeln mit beeinflusst. Und da wäre jetzt eine ganze Menge Sachen, was falsch gehen kann. Wir reden zu plötzlich aus den Emotionen heraus, überlegen gar nicht genau. Oder wir sagen eine Lüge oder wir schmeicheln oder wir geben dann Versprechungen, die so nicht stimmen. Oder wir verletzen Leute, weil wir nicht genau geachtet haben, was da gesagt wird und so weiter und so weiter. Jetzt könnte ja einer schon sagen, ja siehst du Michael, da hast du mich jetzt genau getroffen. Denn ich bin derjenige, der nach dem Motto geht, reden ist Silber und schweigen ist Gold. Was übrigens ja nicht in der Bibel steht. Weil da haben wir ein Problem, das ist ja auch nicht, wozu uns Gott auffordert. Manchmal kann nämlich gerade das Schweigen auch das Falsche sein. Dann, wenn du nämlich etwas sagen solltest und nichts sagst, dann ist es ja auch falsch. Das, was Jakobus am Ende seines Textes kritisiert, das ist ja nicht, dass man überhaupt was sagt. Also wie bei dem Schiff. Das Schiff, das ist ja, das Ruder ist ja nicht, wenn wir es gar nicht bewegen, ist das ideal. Nein, dann fährst du irgendwann auch vor die Wand. Irgendwann kommt das nächste Ufer, fährst du da drauf. Nein, das Ruder soll in die richtige Richtung lenken. Das ist das Entscheidende. Beim Zügel, das ist doch nicht das Problem, dass du einen Zügel hast. Lässt du das Pferd einfach laufen? Ja, wer weiß, wo du da hinkommst. Und beim Feuer, das Feuer ist nicht das Problem. Das Feuer am falschen Ort ist das Problem. Hast du dein Feuer im Herd oder in der Heizung? Ja, bist du froh, besonders im Winter, dass das da drin ist. Ist einfach abzustellen, das lohnt sich ja auch nicht. Aber das Feuer in einem trockenen Wald, ja, das ist schlecht, das brennt dann alles ab. Also das, was Jakobus deutlich machen will, ist nicht das Reden an sich, nicht die Zunge an sich ist das Problem, sondern dass wir sie unweise einsetzen. Und das konkretisiert ja am Ende seines Abschnittes, indem er ihm sagt, das kann doch nicht sein, liebe Brüder und Schwestern, dass aus einer Quelle Bitteres und Süßes kommt. Das sind ja hier zwei Begriffe dafür, für das richtige Reden und das falsche Reden. Also Jakobus sagt hier nicht, am besten gar nicht reden. Dann müssten wir uns das große Vorbild nehmen der mittelalterlichen Mönche. Die hatten häufig strenge Schweigen, also den ganzen Tag über. Es gab da nur einen Raum in den Klöstern, das nannte man das Parlatorium. Und da durfte man dann reden, musste man sagen, so, komm, da 5 Minuten, wir reden. Das war meistens auch ein Raum, der war ganz offen, also dass es schön kalt wurde, damit man nicht zu lange geredet hat. Selbst beim Essen wurde nicht geredet, sondern schweigend, weshalb sie dann Gesten gelernt haben, mit denen ich sagen konnte, noch etwas Brot oder sowas, dann konnte ich das mit Zeichen sagen, nicht reden. Das wären unsere Vorbilder, aber biblisch nicht. Weder bei Jesus noch bei den Aposteln noch bei sonst was finden wir das Ideal, gar nicht reden sei die Lösung. Also auch derjenige von uns, der eher zum Schweigen tendiert, kommt hier nicht raus, dann falsch mit der Zunge umzugehen. Denn wenn Gott von dir möchte, dass du etwas sagst, dann solltest du es eben sagen, auch wenn es dir schwer fällt. Und das ist ja so. Dem einen fällt schwer, seine Wünsche und Gedanken auszudrücken, weil du vielleicht groß geworden bist in einer Familie, da war das halt nicht so üblich. Also schweigst du dann halt und hoffst, dass alle anderen das von selbst erkennen. Und du denkst sofort, in der Gemeinde müsste doch jetzt der Gemeindemitarbeiter erkennen, dass du ein Gespräch brauchst, dass du gerne eingeladen wirst. Und irgendwann kommen diese Leute dann zu jemandem und sagen, in dieser Gemeinde, das ist alles so unfreundlich, keiner ist auf mich zugekommen. Wenn mir jemand das sagt, dann regelmäßig frage ich ja, und bist du auf jemanden zugegangen? Nein. Ja, das heißt, da gibt es Menschen, die erwarten eben, dass man Gedanken lesen kann und dass man jetzt auch dementsprechend handelt. Und weil einer nicht geredet hat, auch wieder falsch. Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, bei denen ist es falsch. Kann so sein. Aber es fordert uns heraus, ja, dann sollten wir eben auf Leute zugehen und sollten sie ansprechen, weil sie vielleicht einsam sind, alleine sind, traurig sind. Und ich habe nichts davon, aber die brauchen ein Gespräch. Oder genauso in der Familie könnte es einmal sein, dass der andere auch gerne einmal hört, ich liebe dich. Also ich finde das immer wieder komisch, so bei unseren amerikanischen Freunden, nicht? Also USA, da scheint dieses I love you ja an jeder Ecke zu sein. Nicht? Also da ist selbst noch, wenn du dich verabschiedest und sagst, wir treffen uns nachher beim Scheidungsrichter, I love you. Du denkst, okay, also manchmal habe ich den Eindruck, nicht, so wenn es um amerikanische Filme oder Leute geht, dass ganz schnell kommt das raus, so, aber bedeutet dann halt wenig. Und jetzt das sage ich als Deutscher, nicht, aber als Deutscher muss ich mir sagen lassen, ja, vielleicht ist dieses, ich hab dich lieb, ernst gemeint, also nicht nur einfach als Redensart, manchmal zu wenig. Also ihr kennt das von den Schwaben, sagt man noch, irgendwie gibt es dann so einen Spruch, nicht? Also nicht gestritten ist besten gelobt oder irgendwie so etwas, nicht? Oder nichts gesagt. Ja, also ähnlich gibt es das auch für andere Deutsche, die keine Schwaben sind. Also nicht zu sagen, ist schon genug gelobt und ja, das gilt biblisch nicht. Ist auch wieder so ein Spruch, der kommt dann aus der Gesellschaft. Aber eigentlich sollen wir das tun. Eigentlich sollen wir, ja, wenn wir zusammenkommen, dann sollen wir gute Worte haben für andere Menschen. Hier wieder in den Sprüchen, da gibt es so eine schöne Aussage, da steht, die guten Worte sind wie Honigseim. Jetzt muss ich zugeben, ich habe keine Ahnung, wie Honigseim schmeckt. Keine Ahnung, aber irgendwie wird ja gemeint, das soll sehr gut schmecken. Also, falls du Süßigkeiten magst, wie irgendeine ganz tolle Süßigkeit. Und so ähnlich wird gesagt, sind die guten Worte, wenn einer sie ausspricht. Und ihr alle wisst das doch wahrscheinlich, wenn du morgens aufstehst und dein Ehepartner oder jemand aus der Familie sagt dir etwas Positives, ernst gemeint, nicht geschmeichelt, das baut auf. Oder wenn du draußen beim Einkaufen bist oder beim Arbeitsplatz und da kommt ein Kollege und sagt, ah, schön dich zu sehen und der meint es ernst, das baut doch auf. Schon geht man viel positiver in den Tag hinein. Und wir merken, so positive Worte bauen andere Leute auf. Nicht zu sagen, ist auch nicht immer die Lösung. Und das will Jakobus ja auch nicht. Er kritisiert nicht, dass man etwas redet, sondern er sagt, das kann doch nicht sein, dass aus einem und demselben Mund kommt das Fluchwort. Du lästerst über Leute, du beschimpfst andere Leute, du machst dich über sie lächerlich, du belügst sie und schadest ihnen damit. Und gleichzeitig sagst du an einer anderen Stelle, beispielsweise hier im Gottesdienst, da betest du oder singst Loblieder und sagst genau das Richtige. Oder vielleicht, wenn du mal gut drauf bist, dann sagst du auch zu deinem Ehepartner, zu deinem Nachbarn genau das Richtige, was der in dem Moment gerade braucht. Das ist das, was Jakobus kritisiert. Also er sagt, es kann falsch sein zu reden, es kann auch falsch sein zu schweigen. Du sollst reden, aber du sollst das Richtige reden. Und das ist wahrscheinlich genau die große Herausforderung. Und hier sagt Jakobus ja auch, wenn du es schaffst, mit deinem Mund nie etwas Falsches zu sagen, dann bist du ein perfekter Mensch. Und da merken wir ja, damit will er sagen, ja, das sind wir alle halt nicht. Also wenn du jetzt merkst, das ist eine viel zu schwierige Aufgabe, dann hast du ganz genau das mitgenommen, was Jakobus dir sagen will. Das ist also eine richtig schwierige Aufgabe. Ist sogar eine Aufgabe, die wirst du aus eigener Kraft gar nicht tun können. Du wirst immer wieder versagen, weil an einer Stelle sagst du zu viel oder sagst du das Falsche und an anderer Stelle sagst du viel zu wenig. Da solltest du eigentlich etwas sagen. Da solltest du positiv aufbauend etwas sagen, den anderen einmal loben und ihm zeigen, was er für dich bedeutet. Oder vielleicht solltest du auch einmal nachfragen, da ist jemand krank oder da ist jemand gestorben. Dann doch einmal nachfragen, ja, irgendwie geht's und kann ich dir helfen? Was ernst gemeint ist, also nicht nur einfach so gesagt. Und du wirst dann merken, dass mancher, dem es schlecht geht, dem tut das gut. Warum? Weil was erlebt derjenige, der jemanden verloren hat, einen Angehörigen? Der erlebt eben meistens, dass da entweder nur irgendwelche Floskeln sind oder dass die Leute die Person meiden, weil sie ja nicht wissen, was sie sagen sollen. Aber ihr wisst vielleicht, wenn ihr es mal aus eigener Erfahrung habt, hast du eine richtig schwere Lebensphase, ganz für sich alleine zu sein, ist eben auch nicht die Lösung. Und wir brauchen dann ja Gemeinschaft mit anderen und die drückt sich eben auch durchs Reden aus. Und vielleicht ist dann das auch mal dran zu beten, dass Gott dir zeigt, ja, jetzt ist da jemand und da weiß ich, da ist jemand gestorben, da ist ein Trauerfall, da ist eine Krankheit, doch mal hinzugehen und sich die Worte von Gott reden zu geben zu lassen, die eben nicht nur Plattitüden sind, sondern wo wir merken, da ist echte Anteilnahme dahinter, das baut Leute auf, das hilft dann Leute. Vielleicht auch einfach mal genau nachzufragen und zuzuhören und das dabei nicht zu lassen, wie geht's gut. Oder ihr wisst das ja, das ist so bei den Leuten, die noch etwas maulfauler sind, da ist das auch gar nicht mehr gut. Das hatte ich dann neulich gehört. Nicht? Dann fragt einer den anderen, wie geht's? Und der andere antwortet, und auch? Also dann spart man das gut noch ein. Nicht? Dann braucht man das nicht mal sagen. Und so soll es ja nicht sein. Sondern wenn, es soll eine ehrliche Anteilnahme sein, auch wenn wir nicht alles verändern können, manchmal vielleicht am Ende miteinander beten. Manchmal kann auch das hilfreich sein, weil wir dann in Worten Gott gegenüber ausdrücken, was uns auf dem Herzen liegt und was dem anderen auf dem Herzen liegt. Und dass wir wissen, Gott antwortet ja darauf und er kann Situationen auch grundlegend verändern. Manchmal geht es allerdings auch darum, und das ist ja eine ganz schwierige Angelegenheit, Sachen zu sagen, die unangenehm sind. Also mir liegt das gar nicht. Am liebsten würde ich das alles anderen überlassen oder gar nicht dran gehen, weil ich ja auch weiß, die meisten Menschen, mich eingeschlossen, hören unangenehme Sachen nicht gerne. Also ich hatte auch mal einen Kollegen, der hatte dann gesagt, also wenn ihr irgendetwas Kritisches habt, kommt sofort und sagt mir das. Da habe ich mir schon gedacht, ja, das sind große Worte. Und dann wusste ich, ein anderer hat das mal getan, kam total schief raus, der war eben noch jahrelang später sauer. Also deshalb, ja, überlegt euch, nicht alle Leute, die sagen, du kannst alles sagen, wollen auch wirklich alles hören. Das klingt halt gut. Aber manchmal ist es notwendig, auch unangenehme Sachen zu sagen. Und selbst wenn es dir wehtut, ich hoffe, dass es dir dann wehtut, wenn du was Unangenehmes sagen sollst. Aber manchmal ist es daran, weil der andere das braucht. Auch das ist ja eine Übung, die wir regelmäßig an der Bibelschule haben. Weil wir wollen unseren Schülern weiterhelfen, auch bei Defiziten. Und die hat ja nun mal jeder Mensch. Und keiner hört sie sehr gerne. Und dann anzusprechen, zu sagen, ja, ich glaube, da in deinem Leben ist was falsch. Und kann ich dir da helfen? Und kannst du das sehen? Und so. Und wir merken bei vielen Schülern, ihnen fehlt das vorher. Vorher kommt keiner. Entweder kommt dann nur eine negative Rückmeldung aus Ärger. Das hilft auch nicht viel weiter. Aber wenig eine konstruktive. Und manchmal bist du auch herausgefordert, eine konstruktive, aber kritische Rückmeldung anderen gegenüber zu geben. Und ganz sicher bist du aufgefordert, manchen Menschen auch auf das Evangelium hinzuweisen, selbst wenn es dir nicht liegt, wenn du nicht der geborene Redner bist, wenn du nicht derjenige bist, dem sofort das alles da aus dem Herz überfließt. Und trotzdem hat dir Gott die Verantwortung gegeben, von dem, was du mit ihm erlebt hast, anderen weiterzuerzählen, die das brauchen. Das kannst du vielleicht sagen, ja, meine Nachbarn, die brauchen das alle nicht. Ja, doch. Also wenn wir ernst nehmen, was Jesus in der Bibel sagt, jeder Mensch braucht den Frieden bei Gott. Jeder braucht eine Orientierung für sein Leben. Jeder braucht eine Hoffnung für das Leben nach dem Tod und so weiter. Jetzt müssen wir nur die richtigen Worte finden. Und da müssen wir wieder zu Gott kommen und von Gott leiten lassen. Und das hat er ja versprochen, dass er das tut. In Lukas 21, der Endzeitrede Jesu, da sagt er, am Ende der Zeiten wird man euch vor die Richter führen, aber macht euch keine Sorgen, was ihr aussprecht, denn der Heilige Geist wird euch führen, sagt Jesus dort. Und ich glaube, dass das nicht nur gilt für die Endzeit, wenn wir da vor Gericht stehen, sondern dass wir ständig darauf vertrauen dürfen, dass wenn wir uns dessen bewusst sind, dass wir mit dem Reden manchmal zu viel reden, manchmal das Falsche reden, manchmal zu wenig reden, dass wir dann regelmäßig darum bitten können und darauf vertrauen können, wenn ich mir dessen bewusst werde, Gott leitet mich in meinen Worten. Zum richtigen Zeitpunkt kommt dir der richtige Gedanke. Oder wenn du merkst, du redest halt zu schnell und zu häufig das Falsche, dass du dir dann so ganz einfache Regeln machst und sagst dann, also habe ich mit meiner Frau dann auch mal so gemacht, habe ich gemerkt, wenn jetzt meine Frau dann einen Vorwurf macht, dann tendiere ich auch dahin zu sagen, gleich dagegen zu argumentieren, habe ich mir dann zur Regel gemacht, erst einmal gar nicht zu antworten, Das hat meine Frau dann auch erst beunruhigt, weil sie gedacht hat, jetzt ist er beleidigt. Aber nein, das war nicht beleidigt. Ich habe nur gedacht, das wird dann viel zu schnell, schaukelt sich das auf. Also ich höre erst mal zu und dann war es für mich gut, ich mache einen Spaziergang oder ich gehe in mein Büro, ich denke darüber nach. Und dann so nach einer halben Stunde kann ich eine Antwort geben, kann sagen, okay, so ist das. Und manchmal muss ich sagen, ja, du hast recht. Manchmal muss ich sagen, nein, ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, das geht so und so. Aber es wird etwas von der Emotionalität herausgenommen, die manchmal schädlich sein kann, weil du dann Sachen sagst, so spontan, die vielleicht besser nicht gesagt wären. Und für manchen ist das dran. Also wenn du merkst, dass du häufiger spontan allergisch reagierst, gegenschießt dabei oder Sachen sagst, die nicht gut sind, erst einmal zur Ruhe kommen, erst einmal mit Gott darüber sprechen, was du dem anderen sagen willst und wie du das am besten sagen kannst und dann auch den Mut aufzubringen, es zu tun. Also es nicht nur für dich selbst zu behalten, weil nicht reden ist dabei ja auch nicht die Lösung. Also ich glaube, wir müssen sensibel dafür werden, was der Jakobus uns ja sagt, dass wir mit unserem Mund vieles anrichten, was uns manchmal gar nicht so bewusst ist, weil wir nicht so viel Gedanken uns dabei machen, was andere Leute erniedrigt, entmutigt, enttäuscht und verletzt und dass wir das einschränken, dass wir aufpassen, Herr Jesus, hilf du mir, dass ich das weniger tue, dass ich weniger diese Sachen sage, auch wenn sie so spontan herauskommen. Und auf der anderen Seite, dass wir dann auch daran denken müssen, wo muss ich häufiger reden? Wo muss ich mehr reden, auch wenn es mir von der Natur aus schwerfällt, um schwierige Sachen anzusprechen auf eine richtige Art und Weise? Das heißt nicht verletzend, sondern so, dass die Sache, die geklärt werden muss, angesprochen und geklärt wird. Oder wo bin ich vielleicht von Gott berufen, auch in der Gemeinde oder im Umfeld dann doch mal etwas weiterzugeben, weil Gott mich da begabt hat, aber ich es bisher nicht tue aus Scheu, aus Faulheit oder sonst etwas, ist auch keine Lösung. Oder wo denke ich, dass Gott vielleicht doch will, dass ich zu einem Arbeitskollegen oder Nachbarn gehe, um mich mal zu erkundigen, was bei ihm los ist oder wo man unterstützen kann oder ihm etwas von Jesus erzähle in Begeisterung, sodass er dann doch mal etwas hört und was dann daraus passiert, ist ja gar nicht mehr meine Verantwortung. Also nicht schweigen an der falschen Stelle. Und ich glaube, wenn wir das alles jetzt uns mal vor Augen führen, da ist jeder von uns herausgefordert. Wahrscheinlich gleich mehrfach. Ich hoffe, dass jeder jetzt nicht nur denkt an seinen eigenen Nachbarn oder an den Ehepartner und sagt, ja gut, dass du das meinem Ehepartner gesagt hast. Nicht? Bei dem, da war ja schon lange das mal notwendig. Kann so sein. Nur hier weißt du, jeder hört ja für sich. Und das Wichtige ist, dass du für dich hörst, wie sieht das mit deinem Reden aus? Und dass du dich auch nicht zu schnell entschuldigst. So bin ich halt. Und wenn die anderen alle Mimosen sind, nein, so nicht. Sondern wenn du merkst, das löst Verletzungen aus, dann bist du erstmal verantwortlich vor Gott und auch vor deinem Nächsten. Und dann musst du überlegen, da musst du was ändern. Oder manchmal auch um Entschuldigung bitten. Und dann musst du in der nächsten Phase dir Gedanken machen, wenn du eher ein Schweiger bist oder in bestimmter Hinsicht, ja, wo sollte ich mal was sagen und dann nicht gleich dem Gedanken nachgehen, ja, ich weiß aber nicht was oder das bringt ja sowieso nichts. Nein, das ist dann nicht mehr deine Sache, sondern zu überlegen, wenn du meinst, von Gott aus ist dran, dann bitte eher um die richtige Situation, dass die entsteht und bitte um die richtigen Worte, dass Gott dir die richtigen Worte gibt, eine heikle Sache anzusprechen, auch mal Kritik, aber nur dann, wo sie sein muss. Auch Kritik anzubringen und das auf eine liebevolle Art und Weise, dass es dem anderen nicht so schwer fällt, das auch aufzunehmen und zu kritisieren. Oder dann eben auch einfach mal positive Worte zu sagen, wo sie dran sind, ermutigende Worte zu sagen, wenn sie dran sind, weil wir in einer Welt leben, wo so viel Negativurteile und so viel Negativaussagen sind, die ja Menschen herabziehen, depressiv machen, kaputt machen, wo wir dann Worte des ewigen Lebens brauchen. So wird ja auch von Jesus gesagt, nicht? Jesus hatte Worte des ewigen Lebens. Und das sollten wir auch haben. Worte des ewigen Lebens, die Leute weiterbringen, auf Gott ausrichten, motivieren, ihnen zeigen, was Gott in ihrem Leben getan hat oder auch noch tun kann. Tja, und mit dieser Aufgabe lasse ich euch auch gerne in den Sonntag gehen und in die kommende Woche gehen. Und ich hoffe, dass der Heilige Geist dann ab und zu euch daran erinnert, wenn ihr gerade beim Reden seid oder beim Schweigen seid, aufpassen. Stopp, jetzt erstmal überlegen und dann reden oder wieder zurückdrehen oder um Entschuldigung bitten oder jetzt rede ich doch mal, obwohl ich sonst immer geschwiegen habe, jetzt sage ich doch mal etwas, weil es von Gott dran ist und auch wenn es sich seltsam anfühlt, aber dass du merkst dann hinterher, Gott segnet das, er gebraucht es auch, du wirst manchen Menschen dadurch etwas wirklich Gutes tun können, wenn du an der richtigen Stelle redest und wenn du an der anderen Stelle lernst zu schweigen. Ich bete gerne an der Stelle noch mit euch. Vater im Himmel, vielen Dank dafür, dass du uns die Möglichkeit gegeben hast zu reden. Du hast uns die Sprache gegeben, du hast uns auch die körperlichen Organe gegeben, mit denen wir denken können, reden können, Dinge formulieren können. Danke dafür, dass du dich auch in Worten uns zugewandt hast, dass du dich uns mitgeteilt hast, durch Propheten, durch Engel, durch Jesus Christus, durch die Bibel. Danke davon, dass wir dadurch von dir erfahren dürfen. Und wir möchten dich bitten, dass wir mit unserem Reden weise umgehen, dass du uns darauf hinweist, da wo wir zu viel reden oder das Falsche reden, dass wir rechtzeitig einschreiten können, dass du uns innerlich warnst. Gib du uns da die Kraft dazu, das zu erkennen und dem nicht einfach auszuweichen und dann manchmal eher zu schweigen oder Pause zu machen oder erstmal gut zu überlegen. Gib uns auch diese Perspektive, dass wir Menschen das Positive weitergeben können, was du willst, dass sie zuhören. Das Gute, das Süße, was aus der Quelle herausspringen soll, so wie uns das der Jakobus sagt. Und hilf du, dass das gebraucht werden kann, dass Leute ermutigt werden für ihr Leben, eine neue Perspektive bekommen, Lebensfreude bekommen, dass manche Menschen aufmerksam werden über das, was falsch läuft oder überhaupt auch von dir mitbekommen und dich kennenlernen. Gerade da, wo unsere Schwächen sind, möchten wir dich bitten, dass du eingreifst, dass du uns Perspektive und Kraft gibst und das für den heutigen Tag und auch für die ganze nächste Woche. Hilf du, dass wir bei unserem Reden von dir lernen können und dass wir da noch vieles besser machen als in der Vergangenheit. Amen. Ja, hier sage ich dann auch gerne noch zwei weitere Sachen, nämlich einerseits, wenn ihr gerne noch weiter mit mir sprechen wollt, jetzt punkto dessen, was wir hier angesprochen haben, könnt ihr gerne zu mir kommen am Ende des Gottesdienstes. Ich werde hier noch etwas unterwegs sein. Wir können zusammen sprechen, einige Sachen vertiefen oder ergänzen oder auch zusammen beten. Wenn ihr gerne lest, dann empfehle ich euch zwei Sachen, die heute dort am Büchertisch erhältlich sind. Und zwar, das eine ist mein vierter Band von Helden des Glaubens, Kurzbiografie aus der Kirchengeschichte, vierter Band, 10 Euro kostet er, könnt ihr dorthin schauen, immer mit Anwendungen auch für unser eigenes geistliches Leben. 15 Personen aus der Kirchengeschichte vom 2. Jahrhundert bis ins 20. Jahrhundert, unter anderem der erste Täufer, der Konrad Gräbel, der vor genau 500 Jahren das erste Mal die Glaubenstaufe in Zürich durchgeführt hat. Oder da ist dann auch der Dietrich Bonhoeffer oder der Gründer von Campus für Christus, Bill Bright und noch einige andere Leute mehr, wenn ihr das lesen wollt. Bei der Bücherstube. Da liegt auch ein Magazin. Ich arbeite so ein bisschen nebenher mit bei so einer neuen Internetinitiative, so einer Predigtdatenbank, nennt sich Crossload. Und das könnt ihr gerne umsonst mitnehmen. Da steht dann drin, was die alles anbieten und machen. Ist in erster Linie so eine Predigt- und Vortragsdatenbank. Aber ich glaube, die ist ganz gut aufgebaut, auch ganz gute Beiträge darin. Das könnt ihr gerne umsonst mitnehmen. Also wer Gespräche haben will, kann sich gerne noch an mich wenden. Wer Helden des Glaubens oder von der Predigtdatenbank sich das anschauen will, könnt ihr gerne so mitnehmen vom Büchertisch. Danke.